Saarbrücken ins Pokalendspiel eingezogen. Und hier noch einmal die Übersicht. Bei seinem Besuch in Israel hat Bundesaußenminister Maas die Siedlungspolitik der Regierung Netanjahu kritisiert. Die US-Notenbank hält an ihrer Nullzinspolitik fest. Bei der Lufthansa sind mehr als 20.000 Arbeitsplätze gefährdet. Abschließend das Wetter. In der Nacht bewölkt und zeitweise etwas Regen, südlich der Donau Starkregen. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Morgen meist wechselnd bewölkt, teils Regen und Gewitter. In der Mitte und im Süden im Tagesverlauf Auflockerungen. 18 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten? Am Freitag heiter bis wolkig und meist trocken. Im Norden und Nordosten zunächst noch etwas Regen. 24 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Staatsbesuche in Israel sind für deutsche Politiker nie ganz normal und meistens auch nicht ganz einfach. Nicht nur wegen der deutschen Verantwortung für den Holocaust oder die besondere deutsch-israelische Geschichte, sondern auch, weil immer wieder über den Nahostkonflikt gesprochen werden muss, mit ungelösten Problemen seit Jahrzehnten. Und weil es gerade jetzt Kritik aus Deutschland gibt an der Siedlungspolitik und den Annexionsplänen im Westjordanland. Wie deutlich Außenminister Heiko Maas heute geworden ist bei seinem Israel-Besuch, darüber sprechen wir gleich. Außerdem in unserer Tageszusammenfassung: Europa ja, der Rest der Welt nein. Die Bundesregierung hebt die Reisewarnungen in der Corona-Pandemie teilweise auf. Und Deutschland will Nummer 1 beim grünen Wasserstoff werden. Unsere Themen und am Mikrofon für Sie bis Mitternacht ist Sören Brinkmann. Guten Abend. Auch wenn das Westjordanland ursprünglich mal der palästinensischen Bevölkerung zugesprochen wurde, leben dort heute mehr als 400.000 israelische Siedler. Meistens in Orten mit ein paar hundert oder ein paar tausend Einwohnern, abgeschirmt durch Zäune oder Mauern. Immer wieder gibt es Angriffe auf die Siedlungen. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass weite Teile und ein Netz aus Straßen und Kontrollpunkten vom israelischen Militär kontrolliert werden. Damit sind also schon längst Fakten geschaffen. Fakten, die Israels Premierminister Netanjahu gerne auch per Gesetz anerkennen will. Er will große Teile des Westjordanlandes annektieren, fühlt sich bestärkt von US-Präsident Trump. Doch der deutsche Außenminister appellierte heute, Israel möge seine Pläne doch aufgeben, wie unser Korrespondent Tim Aßmann berichtet.
Der Gast aus Deutschland gratuliert höflich zu einer weiteren Amtszeit. Wir machen so weiter, sagt Benjamin Netanjahu und lacht. Israels alter und neuer Regierungschef sprach mit dem deutschen Außenminister über verschiedene Inhalte. Um Israels Annexionspläne in den besetzten Gebieten, das zentrale Thema der Reise von Heiko Maas, ging es natürlich auch. Benjamin Netanjahu habe Israels Sicherheitsinteressen im Jordantal hervorgehoben und darauf hingewiesen, dass die Existenz der israelischen Siedlungen im Westjordanland Bestandteil jedes realistischen Plans im Nahostkonflikt sein müsste, teilte sein Büro mit. Stunden zuvor hatte der Bundesaußenminister nach einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen betont, die israelischen Annexionsabsichten würden auf deutscher Seite ehrliche und ernsthafte Sorgen auslösen.
Die Sorgen teilen wir, auch das ist nicht unbekannt, mit unseren europäischen Partnern. Und gemeinsam mit der Europäischen Union sind wir der Ansicht, dass eine Annexion nicht mit internationalem Recht vereinbar wäre und deshalb wir nach wie vor zu einer verhandelten, einvernehmlichen Zwei-Staaten-Lösung stehen.
Welche Folgen der von ihm beschriebene Bruch internationalen Rechts für Israel haben kann, erklärte Heiko Maas während seines Besuchs öffentlich nicht. Er drohte nicht mit konkreten Konsequenzen. Ich habe überhaupt keine Preisschilder aufgestellt, sagte der Bundesaußenminister. Weil Deutschland ab dem 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und im nächsten Monat auch den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat innehat, steht es bei der Frage nach dem Umgang mit den israelischen Annexionsplänen unter Druck. Der israelischen Seite ist das durchaus bewusst. Der neue Außenminister Gabi Ashkenazi betonte nach seinem Gespräch mit Heiko Maas:
As one of our closest friends, it is important to listen to your perspective.
Wir wissen, wie wichtig es ist, einem unserer engsten Freunde zuzuhören und über dessen Sichtweise nachzudenken.
Das tun wir. Es gibt aktuell in der Region Möglichkeiten und Herausforderungen, vor allem Präsident Trumps Friedensinitiative. Der Plan wird verantwortungsbewusst verfolgt werden, im Dialog mit unseren Nachbarn. Mit einem dieser Nachbarn sprach Heiko Maas nun über die israelischen Annexionspläne, für die US-Präsident Trump im Grundsatz grünes Licht gegeben hat. Die jordanische Hauptstadt Amman war die zweite Station der Reise des deutschen Außenministers. Dort traf Maas seinen jordanischen Amtskollegen und er holte virtuell nach, was ihm zuvor persönlich nicht möglich war. Der Bundesaußenminister nahm an einer Videokonferenz mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Stahye teil. Eigentlich wollte Heiko Maas von Jerusalem aus nach Ramallah fahren. Aber die israelische Regierung lehnte diesen Wunsch ab und verwies auf die Corona-Pandemie. Die Palästinenser hoffen, dass sich Deutschland während der EU-Ratspräsidentschaft aktiver als bisher in den Konflikt einschaltet, möglicherweise gemeinsam mit anderen europäischen Staaten eine Vermittlerrolle annimmt. Für Heiko Maas wäre das vorstellbar, wie er am Rande der Gespräche in Israel erkennen ließ.
Aus unserer Sicht befinden wir uns jetzt in einer Zeit, in der Diplomatie und Verhandlungen eine Chance gegeben werden muss. Wir sind bereit, gemeinsam mit unseren Partnern auch in Europa, in der Region, dort, wo das gewünscht wird, dazu beizutragen.
Doch aktuell scheint eine Rückkehr von Israelis und Palästinensern an den Verhandlungstisch in weiter Ferne.
Der Beitrag von Tim Aßmann. Und ab dem 1. Juli könnten die Annexionspläne umgesetzt werden. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er leitet dort unter anderem das Projekt Israel in einem konfliktreichen regionalen und globalen Umfeld. Guten Abend, Herr Lintel.
Guten Abend.
Was würden Sie sagen, wird Israel dann in wenigen Wochen große Teile des Westjordanlandes annektieren?
Ja, das ist die große Frage, die wir uns alle derzeit stellen. Es ist unklar, nicht alle Seiten haben sich positioniert, aber die Möglichkeit, dass wir es tun, steht wirklich zum ersten Mal greifbar im Raum.
Und damit dann auch das Ende der Zwei-Staaten-Lösung?
Ja, mehr oder weniger. Also man kann sich nicht vorstellen, wie eine Zwei-Staaten-Lösung funktionieren soll, wenn Israel so viele Teile des Westjordanlands annektiert hat.
Aber wie könnte denn eine Lösung überhaupt aussehen? Ich habe eben schon angesprochen, beim Blick auf die Karte, da sieht man, dass es im Grunde gar kein zusammenhängendes Gebiet mehr ist und wirklich ein Netz aus Straßen, aus Siedlungen im Grunde sich da durch das Westjordanland zieht. Wie kann da überhaupt eine Lösung aussehen mit Israel?
Nun, die Lösung ist eigentlich für alle Beteiligten bereits klar. Sie ist sicherlich nicht der Trump-Plan, der alle Siedlungen anerkennen will. Und die Lösung muss in die Richtung laufen, wie sie vor 12 Jahren in Annapolis verhandelt wurde, dass Teile der Siedlungsblöcke bei Israel bleiben, aber dafür die Palästinenser Austauschgebiete auf israelischer Seite bekommen. Das hätte den Vorteil, dass weite Teile der Siedlungsbevölkerung, die in den Blöcken leben, bei Israel bleiben können und nur ein gewisser Teil, der im palästinensischen Kernland lebt, evakuiert werden müsste. Und trotzdem hätten die Palästinenser einen Ausgleich von Siedlungen. Also die Lösung ist da, nur der Wille auf beiden Seiten ist gerade nicht da.
Die Lösung sähe dann aber so aus, dass man eigentlich das ganze Gebiet neu ordnen müsste. Könnte Deutschland dabei ein Vermittler sein?
Deutschland kann dabei ein Vermittler sein, aber es wird sicherlich schwierig werden, in den nächsten Jahren wirklich Verhandlungen anzustoßen. Haben sich beide Seiten zu weit voneinander entfernt. Dazu sind beide Seiten zu weit vorgeprescht. Also man müsste erst mal ein Stück weit Vertrauen wieder schaffen. Und da kann Deutschland durchaus eine Rolle spielen.
Aber Deutschland hat da noch mehr Vertrauen als die USA, die das ja zuletzt, ja, ich sag mal, unter anderem mit der Entscheidung für die Verlegung der Botschaft, das Vertrauen da verspielt haben, ein Stück weit.
Nein, vollkommen klar. Also die USA haben sich nicht nur mit der Verlegung der Botschaft, auch mit der Anerkennung der Golanhöhen und natürlich mit dem sogenannten Deal of the Century vollkommen disqualifiziert, weil der Deal of the Century ist mehr oder weniger das, was Netanyahu vorschwebt. Es ist keine Zwei-Staaten-Lösung, aber wenn es so heißt, es ist alles das, was Netanyahu gern haben will und es wird keinen palästinensischen Staat diesbezüglich geben. Das heißt, Trump wird kein Vermittler sein. Man kann sich ohne die USA machen, aber Trump wird kein Vermittler sein. Und dahingehend kann Deutschland durchaus eine Rolle zukommen.
Wenn wir mal auf diesen Besuch heute von Heiko Maas gucken, wie deutlich waren aus Ihrer Sicht die Worte von Heiko Maas?
Na, sie waren zwar deutlich dahingehend, dass Deutschland das als völkerrechtswidrige Annexion behandeln wird. Aber Heiko Maas hat natürlich auch versucht, möglichst wenig Drohkulissen vor dem Hintergrund der historischen Verbundenheit zu Israel aufzubauen. Das ist natürlich ein Mabon-Spiel. Wenn es ihm gelingt, dadurch Annexionen zu verhindern, war es der Königsweg. Wenn es nicht gelingt, wird man sich hinterher fragen, ob er nicht doch deutlicher hätte werden sollen.
Das heißt, dann doch auch Sanktionen, angedroht von der EU-Seite?
Nein, Sanktionen ist zu weit. Das würde ich nicht sagen.
Was könnte da so eine Zwischenlösung sein?
So eine Zwischenlösung könnte sein, dass die EU-Verträge, die ja mit Israel bestehen, temporär ausgesetzt werden. Das ist keine Sanktion, sondern es ist eine Rücknahme einer präferenziellen, einer bevorzugten Behandlung. Man könnte sagen, wir setzen diese oder Teile der Abkommen aus, solange ihr annektiert. Dann hätte man einen Anreiz und sagt aber auch, man sanktioniert nicht, weil wir besonderen Beziehungen mit Israel anerkennen.
Nun können wir aber davon ausgehen, Heiko Maas hat heute unter anderem davon gesprochen, dass es ein Bruch mit dem internationalen Recht sei, eben wenn es zu so einer Annexion käme. Wir können davon ausgehen, dass das die Regierung Netanjahu nicht besonders beeindruckt, wenn das aus Deutschland kommt. Andere Länder wie die USA haben da sicherlich ein ganz anderes Gewicht. Aus Ihrer Sicht, welchen Wert hat der Besuch von Heiko Maas da?
Na, ich glaube, er hat schon einen Wert. Natürlich ist es so, dass für Netanjahu nur die USA zählen, aber für seine Koalition, insbesondere für Benny Gantz und die Partei Kahol Lavan, kann man schon sehen, dass Europa und insbesondere auch Deutschland eine Rolle spielt. Wenn es Heiko Maas heute gelungen ist, die ein Stück weit von den Annexionsplänen zu entfernen, ist das natürlich schon ein Erfolg. Aber grundsätzlich, wenn man in Israel unterwegs ist, auch in politischen Kreisen unterwegs ist, wird man immer wieder hören, ja, was macht denn Europa, was macht denn Deutschland? Ihr werdet irgendwas verkünden, ihr werdet sagen, ja, mit großer Sorge beobachten wir die Vorgänge und dann kommt nichts. Und das ist schon auch insbesondere in rechten Kreisen in Israel eine vorherrschende Meinung, dass Europa mehr oder weniger ein Papiertiger ist.
Sie selbst sind ja in der Region unterwegs, haben zum Teil auch in Israel studiert. Welches Gewicht hat die Stimme der Bundesregierung?
Ja, man darf die schon nicht vernachlässigen, die Stimme der Bundesregierung. Aber, wie gesagt, letztlich zählen nur die USA. Und das hat ja selbst Benny Gantz heute gesagt. Der Trump-Plan ist für die Israelis eine historische Gelegenheit. Und ob die Bundesregierung im Konzert mit Europa die Israelis davon abbringen kann, wird sich zeigen. Wie gesagt, heute war Heiko Maas zwar deutlich, aber letztlich trotzdem vorsichtig. Man wird sehen, ob das der richtige Weg war. Wenn es ihm gelingt, war es der Königsweg.
Wenn Sie sagen, historische Gelegenheit, so wird der Trump-Plan gesehen, könnten Sie sich vorstellen, dass dann die Pläne jetzt ganz besonders schnell vorangetrieben werden, auch mit Blick auf die USA, dass möglicherweise der Präsident im kommenden Jahr nicht mehr im Weißen Haus ist?
Das ist natürlich genau die Befürchtung. Also das einzige Szenario. Also die Israelis sehen, dass Trump vielleicht abgewählt werden könnte. Deswegen gibt es auch eine gewisse Eile bei den Israelis. Umgekehrt sehen auch die Europäer, dass man jetzt verhindern muss, dass Israel annektiert bis zur US-Wahl. Wenn Trump wiedergewählt wird, dann sind die Chancen ohnehin sehr gering, dass man das verhindern kann.
Kann man also im Moment sowieso nur unter Vorbehalt sprechen, bis ein neuer Präsident gewählt ist?
Nicht unter Vorbehalt, also ein Stück weit unter Vorbehalt. Es kommt darauf an, ob es nicht nur den Europäern, auch den arabischen Staaten, ob es ihnen gelingt, klarzumachen, dass diese Annexionen Konsequenzen haben werden und deswegen die Annexionen bis zur Wahl verschoben werden können. Und wenn Trump abgewählt wird, dann wird es keine Annexionen geben. Aber das ist das zentrale Moment, auf das wir gerade achten müssen.
Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Nahostpolitik und den heutigen Besuch von Heiko Maas in Israel. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke.
Und wir machen einen Schnitt und blicken auf die Urlaubspläne in diesem Sommer, die viele ja noch nicht abgeschrieben haben. Israel kommt da wohl nicht in Frage, genauso andere Länder im östlichen Mittelmeerraum, die Türkei oder Ägypten. Denn für Reiseziele außerhalb der EU hat die Bundesregierung ihre Reisewarnungen heute verlängert bis Ende August. Also fortdauernde Reisewarnungen für mehr als 160 Staaten auf der Welt, aber offene Grenzen in Europa. Das ist die neue Linie, die jetzt in der Corona-Pandemie gilt. Über die Entscheidung der Bundesregierung heute Johannes Kuhn.
Mit dem kommenden Dienstag soll an den deutschen Grenzen die Normalität zurückkehren, weitestgehend zumindest. Bundesinnenminister Horst Seehofer verkündete nach der heutigen Kabinettssitzung das Ende der Einreisekontrollen.
Das betrifft also die bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz, zu Frankreich, Italien und Dänemark. Das waren jetzt insgesamt 3 Monate und diese Binnengrenzkontrollen haben nach unserer festen Überzeugung einen maßgeblichen Beitrag geleistet zur Zurückdrängung von Covid-19.
Auch die Ausreise ist bald wieder an allen deutschen Landesgrenzen möglich. Tschechien und Frankreich heben ihre Einreisebeschränkungen am Montag auf, Polen bereits am Samstag. Für Einreisende aus Drittstaaten gibt es dagegen noch keine Lösung. Diese soll auf EU-Ebene verabredet werden. Zudem haben nicht alle Ankommenden aus Europa hierzulande freie Fahrt. Viele Bundesländer sehen Quarantänemaßnahmen vor, wenn ein Land im Schnitt täglich mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner meldet. Dies ist derzeit in Schweden der Fall. Durch die Grenzöffnung können ab dem 16. Juni auch Erntehelfer aus EU-Ländern wieder unbegrenzt über den Landweg einreisen. Allerdings gelten bei der Unterbringung weiterhin die strengen Hygieneauflagen. Matthias Burzinski vom Tourismusbranchendienst Destinet rechnet damit, dass Deutschland diesen Sommer ein beliebtes Reiseziel für europäische Touristen sein wird.
Die Reisenden, die also aus dem Ausland zu uns reisen, achten natürlich genauso wie die Deutschen, die jetzt ihren Urlaub verbringen wollen, darauf, wie die Situation in den Zielgebieten ist. Und da steht Deutschland natürlich ganz gut da, sodass es da von Seiten dieser offiziellen Stellen keine Reisewarnung oder Reisehinweise nach Deutschland gibt, zumindest nicht in der ausgeprägten Form, wie wir das jetzt vielleicht zum Beispiel kennen.
Während der innereuropäische Reiseverkehr anlaufen wird, rät die Bundesregierung von Fernreisen weiter ab. Das Bundeskabinett beschloss heute, die Reisewarnung für 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August zu verlängern. Dazu gehören auch beliebte Reiseziele wie die USA oder die Türkei. Der AfD-Politiker Sebastian Münzenmeier, Vorsitzender des Tourismusausschusses im Bundestag, kritisiert die pauschale Verlängerung.
Eine pauschale Reisewarnung quasi weltweit, wenn man die EU-Staaten ausnimmt, das ist ein ganz, ganz harter Schlag für die deutsche Reisewirtschaft. Es ist für mich auch nicht nachvollziehbar, denn es gibt ja gewisse Kriterien, an denen man sich orientieren könnte.
Und Markus Dressel, tourismuspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, betont,
pauschale Reisewarnungen für so viele Länder halte ich für verfehlt, weil es auch nicht gerecht ist am Ende des Tages. Viele, auch Nicht-EU-Länder, haben sich auf den Weg gemacht, haben Hygienekonzepte entwickelt. Ich glaube, dass man das auch honorieren muss und deswegen brauchen wir eine Ausdifferenzierung.
Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass Reisewarnungen keine Reiseverbote seien. Außenminister Heiko Maas erklärte zudem, die Reisewarnungen für die einzelnen Länder bereits vor September an veränderte Bedingungen anpassen zu wollen.
Aus Berlin der Beitrag von Johannes Kuhn. In den USA gehen nach dem Tod von George Floyd die Diskussionen über Polizeigewalt und Rassismus weiter. Floyds Bruder sprach heute vor dem Justizausschuss im US-Repräsentantenhaus und auch die Vorgaben für die Polizeiarbeit sollen reformiert werden. In Deutschland hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken die Debatte neu angefacht mit ihrer Aussage, dass es auch in Deutschland latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte gebe. Es gab viel Widerspruch, auch aus der eigenen Partei, aber sie bekam auch Zustimmung, wie Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Dankbar stellt sich die türkische Gemeinde in Deutschland hinter die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Sie hat auf ein Problem aufmerksam gemacht, auf das wir seit langem aufmerksam machen, sagt Gökay Sofulu, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, die als Dachorganisation rund 60.000 türkeistämmige Menschen in Deutschland vertritt. Man wisse seit den NSU-Morden, dass es in der Polizei einen latenten Rassismus gebe, erklärt Sofulu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viel sei damals vertuscht worden. Überwiegend sei die Polizei jedoch bemüht, ihre Aufgaben im Rahmen des Grundgesetzes zu erfüllen. Es sei auch ein Fortschritt, dass Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer mittlerweile von Rassismus sprechen. In den letzten Jahren sei mehr als in allen Jahren davor zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus auf den Weg gebracht worden, erklärt Horst Seehofer heute. Mit Blick auf die ihm unterstehende Bundespolizei sagt Seehofer, 20 Vorfälle mit rassistischen Bezügen seien dort in den vergangenen 8 Jahren bekannt geworden.
Deshalb haben wir da sehr geringe Zahlen und deshalb glaube ich, ist es einfach nicht erlaubt, ganz generell davon zu reden, wir hätten einen latenten Rassismus bei der Polizei Aber ich möchte das auch erweitern für die Sicherheitsbehörden, zum Beispiel unser Ministerium.
Schützend stellen sich auch Innenminister der Länder vor die Polizei, auch wenn sie sich damit in Widerspruch zur eigenen Parteivorsitzenden setzen.
Und mich hat vor allen Dingen geärgert, dass man das in diesem Zusammenhang tut, weil man diese Schieflage gar nicht mehr wegbekommt. Und das ist dann am Ende die Kritik an der Kritik, die man sich dann auch selber zuschreiben muss.
Sagt der sozialdemokratische Innenminister in Niedersachsen, Boris Pistorius, am Morgen im Deutschlandfunk mit Blick auf die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die einen latenten Rassismus in den Sicherheitskräften beklagt hatte. Pistorius wirft Esken vor, mit ihrer Bemerkung im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis den Eindruck erweckt zu haben, die Situation in Deutschland ähnele der in den USA. Gleichwohl erkennt auch Pistorius an,
gibt natürlich in Deutschland in allen Lebensbereichen einen sogenannten Alltagsrassismus, den gibt es, den kann auch niemand wegdiskutieren. Und da die Polizei ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, ein Stück weit jedenfalls, gibt es natürlich auch Formen von Rassismus in den Reihen der Polizei. Aber es ist kein strukturelles Problem, kein struktureller Rassismus und kein institutioneller. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied.
Zu besonderer Wachsamkeit beim Thema Rassismus hat auch die neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, aufgerufen. Die Bundeswehr sei insgesamt nicht besonders anfällig dafür, sagt die SPD-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Aber natürlich müsse man ein waches Auge darauf haben und dafür sorgen, dass es auch so ist, sagt Högel. Zustimmung aus der SPD bekamen unterdessen die Grünen für ihre Forderung, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Annalena Baerbock und Robert Habeck hatten gefordert, Artikel 3 der Verfassung entsprechend zu ändern. Das Grundgesetz verbietet darin die Benachteiligung oder Bevorzugung wegen verschiedener Merkmale, darunter wird auch der Begriff Rasse aufgeführt. Der Begriff sei veraltet und solle aus der Verfassung gestrichen werden, erklärt heute gegenüber der Funke Mediengruppe auch die stellvertretende SPD-Vorsitzende Serpil Mediatli.
Stefan Detjen über die Reaktionen auf Saskia Eskens Rassismusvorwürfe. Und um nochmal auf die Proteste gegen Rassismus zu sprechen zu kommen: In einigen Städten haben Demonstranten schon historische Figuren von ihren Sockeln heruntergeholt. Das haben wir zum Beispiel im englischen Bristol gesehen. Jetzt stürzen auch die amerikanischen Denkmäler der Repräsentanten von Kolonialismus und Sklaverei. Arthur Landwehr.
Die Statue von Christoph Kolumbus landet im Teich. Demonstranten in Richmond in Virginia reißen sie vom Sockel. Für sie ist er das Symbol für europäischen Kolonialismus, mit dem sich die Europäer Amerika untertan machten.
I believe that with them coming down, that is one very strong step toward more unity within the city.
Ich glaube, dass wenn sie abgebaut werden, ist das ein wichtiger Schritt zu mehr Einheit in der Stadt, sagt diese Frau, die mitgeholfen hat, Kolumbus zu stürzen. Überall in den USA fallen die Denkmäler, insbesondere die von Südstaaten-Generälen wie Robert E. Lee, die im Bürgerkrieg dafür kämpften, die Sklaverei zu behalten.
It never really got in my soul or my psyche about how damaging that was to some of my friends.
Es ist mir nie an die Seele gedrungen, wie verletzend die Statue für manche meiner Freunde war, sagt Mitchell Andreu, Bürgermeister von New Orleans, der die Statue abbauen ließ. Das gleiche Bild in Richmond, wo ein Gericht das Lee-Denkmal noch für 10 Tage schützen lässt. North Carolina bereitet ein Gesetz vor, das alle Denkmäler verbietet, die Rassismus oder Sklaverei positiv erscheinen lassen. Und noch sind 10 Kasernen in den USA nach Südstaaten-Generälen benannt. Auch das soll sich ändern. Und beim Streaming-Kanal HBO Max kann man das Südstaaten-Epos vom Winde verweht nicht mehr ausleihen.
Bei der EU-Marinemission Irini im Mittelmeer ist es heute Morgen offenbar zu einem Zwischenfall mit der Türkei gekommen. Karin Sens.
Die Lage im Mittelmeer zwischen Griechenland bzw. der EU und der Türkei ist angespannt. Jetzt berichtet das staatliche griechische Fernsehen über einen Zwischenfall und beruft sich auf Informationen vom Verteidigungsministerium in Athen. Demnach wollte eine griechische Fregatte, die an der EU-Marinemission beteiligt ist, per Hubschrauber einen Frachter im Mittelmeer kontrollieren, der unter der Flagge Tansanias fahre. Er werde von 3 türkischen Fregatten begleitet, heißt es. Die hätten in einem Funkspruch geantwortet, der Frachter stehe unter türkischem Schutz. Daraufhin habe der EU-Marinekommandeur den Befehl zur Kontrolle zurückgezogen. Der Frachter solle aber weiter beobachtet werden. Brüssel hat auf den Vorfall noch nicht reagiert. Die Türkei ist eins der Länder, das die international anerkannte Einheitsregierung in Libyen unterstützt. Ankara wird immer wieder vorgeworfen, das Waffenembargo zu verletzen. Die EU-Marinemission Irini ist seit Anfang des Monats im Mittelmeer aktiv. Auch Deutschland unterstützt sie. Über Sanktionen im Fall von entdeckten Waffenlieferungen ist nichts bekannt.
Das Verfassungsgericht in Brasilien verlangt, dass die Zahlen über Corona-Infektionen und Todesfälle wieder veröffentlicht werden. Ivo Maruschik.
1272 neue Todesfälle und mehr als 32.000 neue Infektionen. Das brasilianische Gesundheitsministerium gibt jetzt wieder alle Daten zur Corona-Pandemie bekannt. Vorübergehend hatte es nur einen Teil der Zahlen publiziert. Außerdem hatte die Behörde die Kriterien so verändert, dass die Zahlen deutlich niedriger ausfielen. Erst ein Beschluss des obersten Gerichts zwang die Regierung Brasiliens, wieder alle Daten zu nennen, und zwar nach der alten Berechnungsmethode. Trotzdem gibt es Misstrauen. Die großen Zeitungen und Nachrichtenportale in Brasilien erheben inzwischen eigene Daten zum Verlauf der Pandemie und die Bundesstaaten haben eine eigene Datenplattform gegründet. Die jetzt veröffentlichten Zahlen des Gesundheitsministeriums sind allerdings plausibel. Sie stimmen nicht ganz, aber fast mit den Daten aus den anderen Quellen überein. Außerdem liegen sie genau im Trend der ansteigenden Kurve, die in den letzten Wochen zu beobachten ist. Im weltweiten Infektionsverlauf nimmt Brasilien damit aber einen tragischen Spitzenplatz ein.
Informationen von Ivo Maruschik. Und der Internationale Währungsfonds hat einen Milliardenkredit an die Ukraine genehmigt. Marta Wilczynski.
Die Ukraine hatte hart für diesen Kredit gekämpft. Zwei umstrittene Reformgesetze mussten durch das Parlament, bevor sich der Internationale Währungsfonds zu einer weiteren Zusammenarbeit bereit erklärte. Eine Bodenreform und das sogenannte Bankengesetz. Nun hat der IWF den in Aussicht gestellten Hilfskredit in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar offiziell genehmigt. 2,1 Milliarden Dollar soll die Ukraine sofort erhalten. Die Entscheidung des Währungsfonds stelle sicher, erklärte der ukrainische Finanzminister Murashko, dass der Haushalt für das laufende Jahr ausgeglichen sei. Präsident Zelensky hatte noch vor Wochen vor einem Staatsbankrott gewarnt, sollten die notwendigen Gesetzesvorhaben scheitern und die Gelder des IWF dadurch ausbleiben. Auch die Europäische Kommission hat die nächste Tranche ihres Mikrofinanzhilfeprogramms an die Ukraine überwiesen. Diese 500 Millionen Euro würden dazu beitragen, die Schuldenlast zu verringern und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aufzufangen, schrieb Präsident Zelensky im Kurznachrichtendienst Twitter.
Das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier in der Sendung haben wir eben schon über die Verlängerung der Reisewarnung für Länder außerhalb Europas gesprochen. Das Thema hat heute auch die Börse beschäftigt. Klaus-Rainer Jackisch fasst zusammen.
Die Verlängerung der Reisewarnung für Länder außerhalb Europas bis Ende August hat die Tourismusindustrie ziemlich verstimmt. Nicht nur, dass TUI und Co. schon gerne die ersten Fernreisen verkauft hätten, noch stärker trifft die bislang beispiellose Warnung des Auswärtigen Amtes, Kreuzfahrtschiffe lieber zu meiden. Sie haben sich in der Covid-19-Krise nämlich als wahre Virenschleudern erwiesen. Auch den Anlegern gefiel das heute gar nicht und so gehörten Aktien der Branche zu den großen Verlierern. Papiere der TUI rutschten zeitweise um fast 10% ab und verbuchten auch am Ende ein Minus von 6%. Das Unternehmen schippert unter dem Namen Mein Schiff um die Welt. Noch stärker ging es beim Kreuzfahrtgiganten Carnival nach unten. Die Aktie rutschte um fast 10% ab, bei Royal Caribbean waren es knapp 5%. Und auch Lufthansa-Aktien gingen heute wieder in die Knie, denn das lukrative Geschäft auf der Langstrecke muss weiter auf sich warten lassen. Im Mittelpunkt bei den Anlegern stand aber die Frage, was die amerikanische Notenbank wohl macht. Würde sie ihre lockere Geldpolitik verschärfen oder das Tempo eher herunterfahren, weil es erste Anzeichen gibt, dass die Talfahrt der US-Wirtschaft ihren Tiefpunkt erreicht hat? Eine Antwort gab es erst nach Börsenschluss und deshalb schwankte der deutsche Aktienindex heute fast die ganze Zeit um seinen Vortageswert. Am Nachmittag gingen dann immer mehr Anleger auf Nummer sicher und machten Kasse. Das Börsenbarometer schloss mit 12.530 Punkten, 87 weniger als gestern. Hätten Sie gewusst, dass die Federal Reserve am Abend mitteilte, dass die Zinsen vermutlich noch bis zum Jahr 2022 bei nahe 0% bleiben, hätten Sie vermutlich nicht verkauft.
Der Tag an der Börse, alles Wichtige zusammengefasst von Klaus-Rainer Jackisch. Sie hören den Deutschlandfunk um 23 Uhr und gleich 38 Minuten. Manche sprechen davon, dass Schweden seine Unschuld verloren habe am 28. Februar 1986. An dem Tag, an dem Olof Palme erschossen wurde. Denn die schwedische Bevölkerung hat sich lange im besten Sinne als friedliche Gemeinschaft verstanden, ohne politische Gewalt, seit Jahrhunderten nicht in Kriege verwickelt. Doch die Ermordung von Ministerpräsident Palme hat für einen Schock gesorgt und das Land über Jahrzehnte bewegt. Eigentlich bis heute, auch weil der Täter nicht ermittelt werden konnte und vieles mysteriös blieb bei diesem Kriminalfall. Nun wird er doch abgeschlossen, unser Korrespondent Carsten Schmiester berichtet.
28. Februar 1986, nachts gegen 23:30 in Stockholm. Der schwedische Rundfunk unterbricht das Nachtprogramm mit einer Blitzmeldung.
Sveriges Statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm.
Olof Palme ist tot. Er ist heute Abend in der Innenstadt erschossen worden. Das ganze Land stand damals unter Schock. Menschen legten am Tatort Blumen nieder. Viele waren absolut fassungslos. Und die Polizei war überfordert, machte Fehler. Die Spuren- und Tätersuche blieb schon in den entscheidenden Stunden direkt nach dem Mord erfolglos. Staatsanwalt Christa Petersen hat in den vergangenen 3,5 Jahren versucht, mit allem, was die seither angehäuften fast 100.000 Ermittlungsakten hergaben, den Fall doch noch aufzuklären. Und er hat es beinahe geschafft. Ich bin der Ansicht, dass wir auf der Basis der vorliegenden Ermittlungen so weit gekommen sind, wie es nur möglich war. Wir sind der Überzeugung, dass wir an einer Person als Täter nicht vorbeikommen. Und diese Person ist Stig Engström, der von den Medien auch als Skandiamann bezeichnet wird. Dieser Engström hatte bis kurz vor der Tat ganz in der Nähe im Skandia-Gebäude gearbeitet. Ein Palme-Hasser und Waffenkenner, so der Staatsanwalt. Er hatte sich als Zeuge des Mordes gemeldet, dann aber in Widersprüche verwickelt. Doch die Polizei konzentrierte sich auf andere Verdächtige. Engströms Name war erst im Zuge neuer Nachforschungen, vor wenigen Jahren wieder aufgetaucht. Da war er längst gestorben. Jetzt kann er nicht mehr angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft stellt also die Ermittlungen im Mordfall Palme ein. Es wird keinen verurteilten Täter geben, das steht damit fest. Trotzdem hofft Schwedens amtierender Ministerpräsident Stefan Löfven auf einen positiven Effekt der Ermittlungen. Wenn der Regierungschef eines Landes ermordet wird, ist das ein nationales Trauma. Ich wünsche mir, dass diese Wunde jetzt heilt, als Mitmensch. Und in meinem Fall als Vorsitzender der Partei Palmes ist dies ein sehr emotionaler Tag. Morten, Sohn von Olof Palme, äußerte sich gegenüber der ARD zum Ende der Ermittlungen. Natürlich ist es schade, dass sie keine hundertprozentig abschließenden Beweise vorlegen konnten, aber ich finde trotzdem, die Präsentation war gut und überzeugend. Es ist richtig, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Es gibt nichts mehr zu ermitteln. Und genau deshalb bleibt viel zu vermuten. Er habe keine Hinweise auf eine Verschwörung gefunden, sagte der Staatsanwalt. Aber er könne auch nicht vollkommen ausschließen, dass Stig Engström Hintermänner hatte. Unter anderem wurden und werden amerikanische, chilenische oder südafrikanische Geheimdienste verdächtigt, aber auch die kurdische PKK, Waffenhändler, selbst rechtsextreme schwedische Polizisten.
Wenn die Politik in Deutschland etwas mit Kraft voranbringen will und das auch noch mit entsprechenden Begriffen unterlegt, dann wird schnell von nationaler Strategie gesprochen. Es gibt die nationale Strategie für künstliche Intelligenz, die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt und jetzt auch die nationale Wasserstoffstrategie. Die Technologie soll dabei helfen, die Energiewende voranzubringen. Kleine Chemiestunde, es geht darum, dass ganz normales Wasser, H2O, die Moleküle aufgespalten werden in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff, damit der Wasserstoff dann als Energieträger dient. Deutschland soll bei dieser Technologie weltweit Spitze werden. Noch ein längerer Weg, wie Theo Gers berichtet.
Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Monatelang hatte sich die Koalition in den Details verbissen. Nun kennt der Ehrgeiz keine Grenzen.
Wir wollen die Nummer eins werden,
sagt der Wirtschaftsminister am Mittag.
Als Ausrüster für die Welt, aber auch als Produzenten.
Und zur Feier des Tages hat sich Peter Altmaier eigens eine grüne Krawatte umgebunden. Die Technik kennt jeder Schüler aus dem Chemieunterricht. Wasser wird mittels Strom in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Für diese Elektrolyse sollen bis 2030 Kapazitäten von 5 Gigawatt aufgebaut werden. Bis 2040 sollen es 10 Gigawatt sein. Gespeist werden diese sogenannten Elektrolyseure mit Wind- oder Sonnenstrom, denn nur dem so erzeugten grünen Wasserstoff gilt das Hauptaugenmerk.
Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche Energiewende. Es ist der saubere Brennstoff der Zukunft. Ohne CO2-Emissionen, ohne Ausbeutung von Rohstoffen, mit enormen Potenzialen für Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Klimaschutz.
Um dahin zu kommen, hat die Bundesregierung 7 Milliarden Euro in das in der letzten Woche vorgelegte Konjunkturprogramm eingestellt. Gefördert werden der Bau der Elektrolyseure, aber auch die spätere Wasserstoffproduktion selbst. Mit der Wasserstoffstrategie wird dabei erst einmal der Einstieg in eine Wasserstoffproduktion im Großmaßstab organisiert, so Forschungsministerin Anja Karliczek.
Wir können gerade beim Wasserstoff vieles schon im kleinen Maßstab. Und jetzt wollen wir es natürlich auch im großen Maßstab können, damit es dann auch Industriereife erlangt. Wir wollen raus aus dem Labor, rein in die Praxis.
Der grüne Wasserstoff soll später vor allem in der Stahl-, Chemie- oder Zementindustrie zum Einsatz kommen, damit auch diese Branchen einmal CO2-neutral produzieren können. Dazu kommen Anwendungen etwa als Alternativtreibstoff für Flugzeuge, Schiffe oder schwere Lkw. Im Pkw-Bereich sieht die Umweltökonomin Claudia Kempfert vom DIW den Wasserstoff dagegen eher nicht. Ihr Urteil: viel zu teuer.
Jetzt übermotorisierte SUVs mit Wasserstoff anzutreiben, ist wahnsinnig teuer, ineffizient und auch nicht wirklich Sinn der Sache.
Tatsächlich schafft ein Elektroauto mit der gleichen Strommenge, die einen Pkw, der mit synthetischen Kraftstoffen betrieben wird, 100 Kilometer weit fahren lässt, die 5- bis 6-fache Strecke. Auch deshalb warnen Kempfert wie auch Umweltverbände davor, im Wasserstoff schon das neue Öl oder das Allheilmittel gegen den Klimawandel zu sehen. Die Skepsis rührt auch daher, dass Deutschland selbst mit einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien seinen Wasserstoffbedarf nicht selbst wird decken können, sondern so wie derzeit bei Öl oder Gas auch bei Wasserstoff auf Importe angewiesen bleibt.
Ohne die Sonne Afrikas werden wir diese Ziele alle nicht verwirklichen können,
betont denn auch Entwicklungsminister Gerd Müller. Er unterzeichnete heute ein erstes Abkommen mit Marokko, weitere auch mit anderen Ländern sollen folgen. Das Strickmuster ist immer das gleiche. Deutschland liefert Wind- und Solaranlagen, Anlagen zur Wasserstoffherstellung oder auch zur vorherigen Meerwasserentsalzung. Die sonnenreichen Länder, etwa in Nordafrika, liefern dann den grünen Wasserstoff. Für solche Kooperationen sind im Corona-Konjunkturpaket weitere 2 Milliarden Euro fest eingeplant.
Der Bericht von Theo Gers. Mit dem Ende der Reisebeschränkungen will Innenminister Horst Seehofer auch wieder Flüchtlinge aus anderen EU-Ländern aufnehmen. Aus Griechenland, Italien und aus Malta. Informationen von Gudula Geuter.
Seit dem Beginn der Corona-Pandemie kommen viel weniger Flüchtlinge nach Deutschland als zuvor. Fachleute erklären das überwiegend mit den Reisebeschränkungen. Die Menschen kommen also schlicht nicht weiter. Daneben hatte aber auch Deutschland bisher die humanitäre Aufnahme in unterschiedlichen Programmen ausgesetzt. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte heute an, diese wieder aufzunehmen. Das habe er am Morgen auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz besprochen. So hatte Deutschland zugesagt, 350 bis 500 Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen. In einem ersten Schritt waren 43 unbegleitete Minderjährige gekommen. 6, die damals nicht reisefähig waren, sind nun auch mit dabei. Die Koalition hatte einerseits entschieden, unbegleitete unter 14-Jährige aufzunehmen. Die gäbe es nicht, stellte jetzt der Bundesinnenminister fest. Daneben sollten aber auch kranke Kinder aufgenommen werden. Eine Delegation des Bundesinnenministeriums habe sich in Griechenland kundig gemacht, berichtete Seehofer.
Und es gibt 243 erkrankte Kinder dort. Und nachdem auch etwa ein Dutzend anderer Staaten unterschiedliche Personengruppen übernehmen, Familien aus Griechenland, unbegleitete Minderjährige, möchte ich, dass wir diese 243 kranken Kinder nach Deutschland holen.
Die Zahl tatsächlich aufgenommener Flüchtlinge dürfte deutlich höher liegen. Wie EPD erfahren hat, sind die Kinder zum Teil unter 6 Jahre alt. Manche seien dringend im Krankenhaus behandlungsbedürftig. Sie werden von Elternteilen und teilweise auch Geschwistern begleitet. Seehofer rechnet mit Ankunft der Menschen bis Ende Juni oder Juli. Dasselbe gilt für aus Seenot Gerettete. Auch hier hatten einzelne europäische Innenminister, darunter Seehofer selbst, versucht, eine Koalition der Willigen zu formen, um vor allem Italien und Malta als Erstaufnahmestaaten zu entlasten. Als feste Vereinbarung war das gescheitert. Die jeweils einzelnen Absprachen waren durch die Pandemie zum Erliegen gekommen. Seehofer kündigte nun an, Deutschland werde aus beiden Ländern jeweils 80 Personen übernehmen.
Da ist die Bereitschaft anderer Mitgliedstaaten in der EU nicht ganz so groß wie bei den griechischen Kindern. Bei den griechischen Kindern haben wir, oder unbegleiteten Minderjährigen, etwa ein Dutzend Staaten. Hier haben wir bei der Seenotrettung allenfalls ein halbes Dutzend, wenn überhaupt.
Ausgesetzt waren bisher auch die sogenannten Resettlement-Programme. Damit werden besonders Schutzbedürftige direkt aus Flüchtlingslagern außerhalb Europas nach Deutschland geholt, unter anderem aus den Nachbarstaaten Syriens. In diesem Jahr will Deutschland 5.500 Flüchtlinge in diesem Rahmen aufnehmen. Es bleibe bei allen Zusagen, betonte Seehofer, wann ließ er offen. Derweil hält die Kritik an erschwerten Bedingungen für deutsche Seenotretter an. Staatliche Seenotrettung findet nicht mehr statt. Die Regeln für den Einsatz privater Schiffe hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer jüngst verschärft. Das CSU-geführte Ministerium begründete das heute erneut mit Sicherheitserwägungen. Betroffene Organisationen beklagen, dass die Boote praktisch nicht mehr eingesetzt werden dürften. Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Luise Amtsberg, kritisierte, die zivile Seenotrettung werde diffamiert und kriminalisiert. Die jüngste Verschärfung müsse in diesem Zusammenhang gesehen werden.
Vor 3,5 Monaten haben SPD und Grüne bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg ihre Regierungsmehrheit verteidigt. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt ist Peter Tschentscher erneut zum ersten Bürgermeister gewählt worden.
Meine Damen und Herren, unsere Sitzung ist eröffnet.
Länger als gedacht musste Hamburgs Parlamentspräsidentin Carola Veit auf die Leitung der Bürgerschaftssitzungen verzichten. Nach der Wahl im Februar sollten die Koalitionsgespräche zwischen SPD und Grünen eigentlich zügig starten. Die Corona-Krise brachte aber alle Zeitpläne für eine neue Regierungsbildung durcheinander. Erst heute konnte der Sozialdemokrat Peter Tschentscher wiedergewählt werden.
Ich bitte Sie bei erhobener rechter Hand die Beteuerungsformel Ich schwöre es oder Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe, zu sprechen.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Von 123 Abgeordneten stimmten 87 für den Sozialdemokraten. Es gab 34 Nein-Stimmen und nur 2 Enthaltungen. Eine Überraschung war die Wahl nicht. Die rot-grüne Koalition hatte bei der Wahl im Februar ihre Mehrheit noch ausbauen können, vor allem durch den Stimmenzuwachs der Grünen. Überraschend war dafür aber ein Geschäftsordnungsantrag der Hamburger AfD. Noch vor der eigentlichen Bürgermeisterwahl hatte der AfD-Abgeordnete Christoph Waltschak deren Verschiebung beantragt.
Vor circa 2 Stunden wurde der Fraktion der AfD von den anderen Fraktionen ein Gesetzentwurf zugeleitet, mit dem die hamburgische Verfassung geändert werden soll.
Eine halbe Stunde lang besprach der Ältestenrat der Bürgerschaft den Fall hinter verschlossenen Türen. Eine Einigung kam nicht zustande. Aber es gab eine Replik auf den AfD-Antrag vom SPD-Abgeordneten Torben Buschhüter und Klarheit darüber, welches Gesetzesvorhaben die AfD so scharf kritisiert.
Frei der Obstruktion, was wir hier gerade erleben, Wichtigtuerei. Ich will trotzdem für diejenigen, die die Sitzung hier jetzt gerade verfolgen, einmal ganz kurz sagen, worum es eigentlich bei diesem Antrag geht. Es geht darum, die Rechte der Minderheit im Parlament zu stärken.
Eben weil die rot-grüne Mehrheit in der neuen Bürgerschaft größer denn je, die Macht der Opposition geringer denn je ist, hatten sich alle Parteien ohne die AfD darauf geeinigt, vor allem die Oppositionsparteien besser zu stellen. Zusätzlich 150 Euro pro Monat und Abgeordnetem sollen für die Arbeit der Regierungsfraktionen fließen. 450 Euro pro Monat und Volksvertreter bekämen die Oppositionsfraktionen zusätzlich. Ganz ohne Überraschungen lief dann wieder die Bestätigung des rot-grünen Senatorinnen- und Senatorenteams. 5 Männer und 4 Frauen sind in Zukunft für die Leitung der Hamburger Behörden zuständig. Die wichtigsten Ziele des Senats laut Koalitionsvertrag, wie in den letzten Jahren schon, sollen pro Jahr 10.000 neue Wohnungen gebaut und die Innenstadt Schritt für Schritt verkehrsarm gestaltet werden. Das Radwege- und ÖPNV-Netz soll wachsen, eine Umrüstung des Kohlekraftwerks Moorburg auf Gasbetrieb geprüft werden. Und, wohl der ambitionierteste Plan, im Hafen soll die weltgrößte Produktionsanlage für grünen Wasserstoff entstehen.
Aus Hamburg berichtete Axel Schröder. Und im DFB-Pokal steht das Finale fest. Leverkusen hat es schon gestern geschafft und heute die Bayern.
Es war dieses Tor in der 69. Minute, das zwischenzeitliche 1:1, das das DFB-Pokal-Halbfinale fast komplett auf links gedreht hätte. Als die Bayern gedanklich irgendwie schon im Feierabend waren, holte sie Danny da Costa zurück in die Realität.
Danny da Costa!
Samstag!
45 Minuten spielte fast nur die Mannschaft von Hansi Flick, der sein Team in der ersten Halbzeit klasse eingestellt hatte.
Wir müssen aber da in der ersten Halbzeit gerade unsere Chancen reinmachen, vielen Chancen, ein oder zwei Tore mehr machen. Und dann ist die zweite Halbzeit auch ein bisschen anders als die jetzt. Aber trotzdem muss ich meiner Mannschaft riesen Kompliment machen.
Bayern hatte 4 Riesenchancen. Allein Coman und Lewandowski verstolperten aus nächster Nähe. Perisic brachte die Münchner in Führung, die sich in der zweiten Hälfte vom körperbetonten Spiel der Frankfurter um Timothy Chandler völlig durcheinanderbringen ließen.
2-1 hier in München dann zu verlieren, DFB-Pokal-Halbfinale. Trotzdem stolz auf die Mannschaft, die im zweiten Halbzeit wirklich alles rausgeholt, was geht. Und jetzt müssen wir weiterarbeiten, der Bundesliga-Punkt zusammen.
Lewandowski machte eine gute Viertelstunde Verschluss das 2-1 für die Bayern, die zum dritten Mal hintereinander im DFB-Pokal-Finale stehen.
André Siems war das und wir kommen wie immer am Ende dieser Sendung noch zur Presseschau, zusammengestellt von Alexandra Eul, gelesen von Christina Pucciata.
Deutschland soll weltweit Nummer 1 werden bei der Produktion von Wasserstoff als klimafreundlichem Energieträger. Dafür will die Bundesregierung 9 Milliarden Euro aus dem Corona-Konjunkturpaket zur Verfügung stellen. Die sogenannte Wasserstoffstrategie steht im Fokus der Kommentatoren. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg meint, solche Entwicklungen dauern, sie kosten viel Geld und bergen Risiken. Ein hochsensibler Faktor dabei ist, dass für das Gewinnen von Wasserstoff ganz viel Energie, viel Strom nötig ist. Das macht die Sache momentan so teuer. Die Neue Presse aus Coburg begrüßt die Pläne der Bundesregierung. Wasserstofftechnologie hat großes Potenzial. Zwar ist ihr Wirkungsgrad in der Gesamtschau geringer als bei vielen anderen Energieträgern, doch bietet sie eben auch die Möglichkeit, überschüssige Energie etwa aus Photovoltaik an sonnenreichen oder der Windkraft an stürmischen Tagen zu speichern. Die Tageszeitung aus Berlin hat Einwände. Noch sind Öl und Gas zu billig, noch ist der weltpolitische Einfluss der Klimakiller wie Donald Trump zu groß. Die Technik ist nicht im großen Maßstab erprobt, es fehlen die Transportwege. Umso dringlicher ist es, diese Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben. Das Straubinger Tagblatt betont die Chancen der Wasserstoffstrategie. Manche glauben gar, im Straßenverkehr gehöre nicht dem Elektroantrieb die Zukunft, der auf schwere Batterien mit zum Teil hochgiftigen und unter ökologisch fragwürdigen Bedingungen abgebauten Rohstoffen angewiesen ist, sondern dem Wasserstoff. Bis dahin allerdings ist der Weg noch lang und steinig. Und nun zu einem anderen Thema. Außenminister Maas ist nach Israel gereist. Der Tagesspiegel aus Berlin notiert: Am 1. Juli übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft der EU und auch den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat, am genau dem Tag, an dem Israels Regierung mit der völkerrechtswidrigen Annexion von etwa 30% der Westbank beginnen will, zu der sie sich durch Trumps Jahrhundertplan ermuntert sehen. Bundesaußenminister Heiko Maas hat am Mittwoch bei seinem Besuch in Israel wie erwartet übermittelt, dass Deutschland und die EU die Annexion als nicht vereinbar mit internationalem Recht sähen. Mögliche Konsequenzen deutete er nicht an. In der hessischen Niedersächsischen Allgemeinen aus Kassel ist zu diesem Thema zu lesen: Deutschland kann aufgrund seiner Vergangenheit niemals Sanktionen gegen Israel anstrengen. Aber es kann einem befreundeten Land, wie es Israel ist, seine kritische Haltung verdeutlichen, ohne auch nur ansatzweise Zweifel an der unverbrüchlichen Verbundenheit aufkommen zu lassen.
Christina Pucciata hat die Presseschau gesprochen. Vielen Dank. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Gleich geht es weiter mit dem Kulturmagazin Fazit. Und danach begrüßt sie Marco Langer zur Radionacht. Am Mikrofon bis hierher war Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.